Lukas 23, Vers 26. So, wir sind jetzt in den letzten Stunden. Und ab jetzt geht's wirklich auf zum Kreuz. So. Und als sie ihn hinführten, also Jesus, da ergriffen sie einen gewissen Simon, den von Kyrene, der vom Feld kam, und legten ihm das Kreuz auf, damit er es Jesus nachtrage. Ja. Jesus war geschwächt körperlich. Sein Rücken war aufgepeitscht. Er hat eine Dornenkrone bekommen, und mit solchen Dornen, und er wurde geschlagen, wurde bespuckt und erniedrigt. Sein Gesicht war aufgequollen und aufgeplatzt. Der Bart wurde lebendig rausgerissen. Jesus war blutüberströmt und entkräftet. Die ganze Nacht wach sitzend und sich das Gespött anhören. Wir haben gesehen, wie letzte Woche, wie nach und nach alle ihn verlassen. Und damals war es üblich in Rom, so dass, oder für die Römer, dass sie jemanden zwingen konnten, eine Meile mitzugehen. Zum Tragen helfen oder was auch immer. Da konntest du nicht widersprechen, sondern das war die Pflicht eines jeden Bürgers. Und so kommt hier Simon gerade angetanzt, düdlüdü, ne, vom Feld, von der Arbeit vielleicht, was auch immer. Vielleicht auf dem Weg zum Fest. Aber jedenfalls kommt er und ist ein Heide. Ne? Ist kein Jude. Kyrene liegt in Nordafrika. Also ein Schwarzer. Ne? Und die sind halt auf dem Weg zum Kreuz und so kommen sie und sagen, hey, komm mal her, hier trag das Kreuz. Und ich musste schon viel über diesen Simon nachdenken. Der sagt zuerst bestimmt Scheiße. Also ich würde es denken, ne? Weil das Ding war halt blutüberströmt und du trägst das Blut desjenigen dann an deinem Körper und nimmst es mit. Ne? Und Blut stinkt. Und dann noch diesen Weg dazu gehen mit den ganzen Menschen und so. Ne? Aber jedenfalls nimmst du das Kreuz auf. Ne? Und wir dürfen nicht vergessen, dieses Kreuz, das Jesus hier trägt, das ist eigentlich nicht sein Kreuz, sondern das ist eigentlich das Kreuz von Barabbas, das für ihn vorbereitet ist. Ne? So. Stellvertretend für uns, ne? Der wir eigentlich schuldig sind und gerichtet werden sollen zum Tode, kommt Christus und geht an unsere Stelle zum Tod. Ja. Aber Simon ist natürlich auch ein Bild für uns heute, als wiedergeborene Menschen, denn Christus hat gesagt, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und der nehme sein Kreuz auf sich, und zwar täglich. Ja, auch wir haben dieses Kreuz zu tragen, und dieses Kreuz tragen wir Christus willen. Ja. Und von daher muss jeder von uns halt seinen Glauben prüfen und gucken, gibt es überhaupt ein Kreuz, das ich trage? In welchen Bereichen lebe ich mich oder verleugne ich mich und lebe Gottes Willen? Gibt es überhaupt diese Sehnsucht danach, überhaupt Gottes Willen zu erfahren? Und dieses Kreuz zu tragen ist schwer. Ist eine Last. Aber dieser Simon bekehrt sich dann. Im Markus-Evangelium kannst du lesen, also Markus kennt ihn. In Markus 15, Vers 21 steht, dass der Vater hier und Simon von Kyrene, der Vater von Rufus und Alexander. Also der war bekannt in christlichen Kreisen. Und in Apostel, nee, in Römer, haben wir letztens auch gelesen hier, Römer 16, Vers 13, da grüßt Paulus und sagt, grüßt mal den Rufus und seine Mutter, die mir wie eine Mutter geworden ist. Also Simon hat sich bekehrt. Und nicht nur er, sondern sein ganzes Haus hat sich bekehrt und wurden anscheinend ein starker Segen für die Gemeinde damals, weil er war bekannt überall. Auch sein Sohn ist dann raus nach Rom und war da ein starkes Mitglied. So bekannt, dass Paulus ihn beim Namen nennt, und beim Namen nennst du öffentlich in einem Brief nur die, die bekannt sind, für die anderen auch. Und so ist doch was Wunderschönes, was hier passiert, nämlich auf dem Weg zum Kreuz gibt es den ersten Bekehrten, und das ist ein Heide. Das Alte Testament spricht die ganze Zeit davon, der Messias wird kommen, und die Juden haben darauf gewartet, aber nicht nur um die Juden, sondern um die ganze Welt, alle Heidenvölker zu retten. Und wir können da dankbar sein, dass Gott seinen Blick viel weiter hat. Bei uns Christen habe ich oft so das Gefühl, so dass unser Blick oft eingeschränkt ist und nur noch die Christenheit sieht. Wir können dankbar sein, dass Christus außerhalb von seinem Volk guckt. So Erbarmen hat und genauso viel Liebe und Hingabe hat so für die, die seinen Namen nicht tragen. Und das sollte auch ein Zeichen für uns sein. Jedenfalls kommt er hier und er legt ihm das Kreuz auf, damit er es Jesus nachtrage. Es folgt ihm aber eine große Menge des Volkes und dazu Frauen, die ihn auch beklagten und betrauerten. Da wandte sich Jesus zu ihnen und sprach: Ihr Töchter Jerusalems, weint nicht über mich, weint vielmehr über euch und über eure Kinder. Denn siehe, es kommen Tage, da man sagen wird: Glückselig sind die Unfruchtbaren und die Leiber, die nicht geboren und die Brüste, die nicht gestillt haben. Dann wird man anfangen, zu den Bergen zu sagen: Fallt über uns, und zu den Hügeln: Bedeckt uns. Denn wenn man dies mit dem grünen Holz tut, was wird man mit den Dürren? Was wird mit den Dürren, Vertrockneten geschehen? Es wurden aber auch zwei andere hingeführt, Übeltäter, um mit ihm hingerichtet zu werden. Das ist die Endzeit, die letzten 7 Jahre. Das kannst du in der Offenbarung dann nachlesen. Da kommt es auch nochmal so, wo die Menschen Gott trotzen, obwohl sie glauben, mit ihm reden, ne, ihn hören, aber trotzdem sind sie so hartherzig, dass sie Gott nicht in ihr Leben lassen wollen. Und das ist so katastrophal, dass sie sich den Tod wünschen, weil sie nirgendwo Schutz finden, noch nicht mal in den Bergen. Aber trotzdem bekehren sie sich nicht zum Schöpfer selber. Und ich liebe das an Christus, weil er geht ja hier gerade durch die schwere Zeit. Aber trotzdem ist er der, der sagt so: Hey, jammert nicht über mich, über mein Leid. Weißt du, Christus, wenn er durch schwere Zeiten ging, so dann war er trotzdem immer stark wie ein Fels. Und ich durfte das erleben als wiedergeborener Christ, so in schweren Zeiten, da wo ich Not fühle und einsam mich fühle, obwohl ich es ja nie bin, aber trotzdem vermag es Gott, uns da Stärke zu geben, sodass wir fest sind. Lass nicht zu, dass du ein Zweifler bist an Gottes Vertrauen und an seiner Herrlichkeit, denn Jakobus sagt, der Zweifler, der ist hin und her gewogen, der kriegt nichts. Und hin und her bedeutet, manchmal geht es ihm gut und er ist in Gott und findet Stärke und Freude und Kraft im Leid und manchmal halt nicht. Und das ist ein Hin und ein Her. Aber der reife Christ, der ist beständig, weil er weiß, wer Gott ist. Und ich kenne nur eine Handvoll so reife Christen. Aber ich kenne auch nicht wirklich ihr Leben komplett und wie sie innerlich sind. Von daher, ich weiß nicht, ob es überhaupt so einen Christen gibt. Ich kenne nur Christen, da zähle ich mich rein, so die hin und her wanken, aber trotzdem mit der Zeit stärker werden, ne? Und weniger wanken müssen, weil sie einfach wissen, wer der Vater ist. Und du kannst dankbar sein, dass Gott diesen Weg geht, immer noch. Wenn du dich auf irgendwas stützen willst, dann bitte nicht auf die christliche Religion. Die ist trügerisch und fällt, weil es aus Menschen besteht. Wenn es eine Stütze gibt, auf die wir uns stützen können, die nicht zusammenbricht, dann ist es Jesus. Unser Schöpfer höchstpersönlich. Und das ist sein Name, den wir tragen. Und das ist wichtig, dass wir diesen Weg, wenn wir den hier sehen, mit dem Christus geht, dass wir wissen, dass wir gewollt sind und deswegen wird dieser Weg gegangen von Jesus. Und dass es eine beständige, ewige Sache ist, dass wir sicher sind in ihm. Und dieses Bild hier mit den zwei neben ihm Gekreuzigten, ne, kennen wir ja auch. Ich meine, eigentlich müssten da drei Verbrecher hängen, aber es hängt Jesus in der Mitte und die zwei Verbrecher links und rechts. Und da bekehrt sich schon der Nächste. Ne? Denn der eine Verbrecher lacht mit all den anderen, mit den Obersten, mit den Schriftgelehrten, mit dem Volk, mit den Soldaten, die alle ihm auslachen und anspucken und ihm zurufen: Rette dich doch selbst, ne, König von Israel, und ne, seinen Schlüpper da verpfänden und was verlosen und eine Show aus ihm machen und aus seinem Leid. Ne, so das Pervertieren, das Endliche, so dieses große Opfer, das da gerade gebracht wird, weil sie es nicht verstehen. Und Jesus weiß das, und er sagt, während sie ihn auslachen und anbuhnen so und verspotten, währenddessen sagt er, Vater, vergib ihnen ihre Schuld, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und das ist halt unser Christus. Ich meine, ich weiß, was ich für ein Depp bin und wie oft ich irgendwas tue oder denke oder sage so, ne, und ich kriege gar nicht mit, wie hohl ich bin. Ne? Oder wie weit weg von Gott. Aber das ist halt unser Gott, der Fürbitte tut für uns. Ne? Jesus ist der, dass wenn wir schwach sind, der Fürbitte tut beim Vater und sagt, bitte bewahre ihn vom Bösen. Bitte gib Weisheit und Kraft und Stärke. Ja. Und ich habe noch kein Leben gesehen, das so kaputt ist von einem wiedergeborenen Menschen, wo ich sage, so Gott hat irgendwas falsch gemacht. Ja. Wer Christus sucht, wird Christus finden. Und manchmal gilt das halt auch im Blick auf die Menschen um uns herum. Ja. So viele Christen, die ich gerichtet habe, so, weil ich nur aufs Oberflächliche gucke. So, und oft das wenig Christliche, das laut wird, so ein, ne. Aber wenn ich es dann besser kennengelernt habe, habe ich gesehen, nee, die lieben auch Jesus. Ne. Sie sind halt nur in einem anderen Bereich. So ein, und du hast es letztens gesagt, Dave, nee, David, so ein, ne, du wünschst dir, dass wir mehr Gott loben und preisen. Ne. Und das ist halt die Sache, ja, das wünsche ich auch. Ich glaube, jeder Christ wünscht sich das, mehr Freude auch zu haben im Glauben und mehr zu sehen, was man eigentlich Gutes hat, als immer nur zu bitten und zu meckern und zu heulen. Lobpreis ist was Tolles, weil da, wo Lobpreis ist, da ist auch Gott. Und ich merke das in meinem Leben, wenn ich gottlos bin, ist da kein Lobpreis und kein Dank. Und auch keine Freude. Ich bin dann nicht in der Liebe und nicht im Vater. So, wenn ich aber mich befreie und in Gott bin, so, dann sehe ich all das Gute und dann ist es nicht mehr dunkel, sondern dann sehe ich Licht. Und selbst wenn das Licht oder das Gute, die Freude nur so ein ganz winziges Wort des Trostes ist oder irgendwas und ich mich trotzdem noch total zerleddert fühle, aber so, es ist trotzdem Licht da. Und diese kleine Hoffnung trägt mich irgendwie weiter zum Nächsten. So, es ist wichtig, dass wir Jesus suchen, auch heute noch. Jeden Tag in unserem Alltag. Und wenn dann ein Christ zu mir sagt, so, ich wüsste nicht, was ich mit Gott erlebt habe das Jahr. So, dann heißt es für mich so, dann mach die Augen auf und denk mal nach. Denn ich kann bei dir zum Beispiel in deinem Leben eine Menge sagen, was Gott gemacht hat. Ja. Gott ist da jeden Tag und jede Sekunde und das muss ich mir immer wieder bewusst machen. Ich bin dankbar, dass Gott das macht. Und hier hängen die zwei Typen neben Jesus. Ja. Der eine sagt, Christ, dieser Mann, der ist unschuldig. Der andere lacht, rette dich doch selbst. Ja. Und er sagt so, hey, wir hängen hier mit Grund, so er nicht, er ist unschuldig. Herr, bitte gedenke mich, wenn du im Totenreich bist. Oder in der Ewigkeit, wo auch immer. Da habe ich vergessen. So, und Jesus sagt, hey, du und ich, wir werden heute noch im Paradies sein. Noch ein Bekehrter. Und so stehen sie da und die Zeit rinnt halt. Jetzt ist es 9 Uhr morgens und in 3 Stunden ist er tot. Vers 33. Und als sie an den Ort kamen, den man Schädelstätte nennt, oder Golgatha, oder auf Englisch Calvary, so, kreuzigten sie ihn dort und die Übeltäter, denn den einen zur Rechten, den anderen zur Linken. Jesus aber sprach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie teilten aber das Gewand und warfen das Los. Und das ist eine Prophezeiung aus Psalm 22, Vers 19. Und das Volk stand da und sah zu und es spotteten auch die Obersten mit ihm und sprachen, andere hat er gerettet, er rette nun sich selbst. Wenn er der Christus ist, der Auserwählte Gottes. Aber auch die Kriegsknechte verspotteten ihn, indem sie herzutraten und ihm Essig brachten. Das ist eine Prophetie aus Psalm 69, Vers 22. Und sprachen, bist du der König der Juden, so rette dich selbst. Es stand aber auch eine Inschrift über ihn geschrieben in griechischer, lateinischer und hebräischer Schrift. Das ist der König der Juden. Und einer der gehängten Übeltäter aber lästerte ihn und sprach, bist du der Christus? So rette dich selbst und uns. Der andere aber antwortete und tadelte ihn und sprach, fürchtest du auch du Gott nicht, da du doch in deinem gleichen Gericht bist und wir gerechterweise denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach zu Jesus, Herr, gedenke an mich, wenn du in deine Königsherrschaft kommst. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sag dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Ja, habe ich ja alles schon erzählt. Es war aber um die 6. Stunde, also 12 bis 15 Uhr, eine Finsternis. Es war aber um die 6. Stunde und eine Finsternis kam über das ganze Land bis zur 9. Stunde. Und die Sonne wurde verfinstert und der Vorhang des Tempels riss mitten in zwei. Und Jesus rief mit lauter Stimme und sprach, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und als er das gesagt hatte, da verschied er. Wenn du alle Evangelien liest, so, das ist total Science Fiction, so ein Horror-Movie zum Teil. So ein, ne, alle stehen da und verspotten ihn und Jesus sagt so, hey, wir sind gleich im Paradies, ne? Und auf einmal wird's dunkel. Und zwar überall. Ne, du hast noch die ganzen Lichter, die du überall sehen kannst von diesem Fest, ne? So ein, aber dort an dem Berg ist es dunkel. Da hat bestimmt keiner eine Laterne mit um Mittag. Ne? Und auf einmal merkt man, wie die Erde bebt, so ein riesen Erdbeben kommt über das ganze Land, wie Felsen sich spalten, heißt es in Markus, glaube ich, so ein, und auf einmal reißt dieser Vorhang, ne? Dieser Vorhang, der das Allerheiligste mit dem Heiligtum trennt. Der Vorhang, wo nur einmal im Jahr der Hohepriester aus einer bestimmten Familie rein darf, ne? Wo keiner diesen Raum oder den Vorhang betreten durfte, so ein, die haben eine Glocke drum gemacht und beim Hohepriester unten und das Bein an ein Seil befestigt. Und wenn sie die Glocke nicht mehr gehört haben und gerufen haben, hey, was ist los? Kann ja sein, dass er verstorben ist da drin oder die ausgerutscht, die Bundeslade angefasst, was auch immer, ne? So, dann konnten sie ihn rausziehen, weil sonst müssten sie ein Jahr warten. Ne? So ein. Und du musst dir das vorstellen, diese Vorhang reißt. Ne? Und das war eine unmögliche Sache, weil keiner durfte das sehen. Dieser Ort war der heiligste Ort auf der Welt, weil da Gott wohnte. Ne? Und Christus stirbt und diese Vorhang reißt und jeder, der da steht, von den Dienern und vom Volk, sieht die Bundeslade. Ne? Und dieser Vorhang, das war ja nicht nur hier so ein Vorhang, wie man hier am Fenster haben. Das glaube ich irgendwo mal aufgeschrieben. Weiß ich immer aus dem Kopf. Ah, hier habe ich es. Der war 20 Meter breit, 10 Meter hoch, 10 oder bis 25 Zentimeter dick, 6 Tonnen schwer. Ne? Da war Metall auch reingewebt. So ein, das war ein übelst fettes Teil. Ich weiß noch nicht, wie sie den aufgekriegt haben, aber gab ja dann irgendeinen Weg. So ein, ne? Aber dieses Ding zerreißt einfach. Ne? So ein, und in dem Moment war den Hohepriestern und den Priestern da bestimmt klar so, Scheiße. Bin ich mir sicher. Weil das war unnatürlich. Und das Interessante ist, 60 nach Christus wurde der Tempel erst zerstört. Das hieß, die haben trotzdem 60 Jahre weitergemacht. Ey, hol mal Flicken. So, ne, als ob nichts ist. 60 Jahre lang ist jedes Jahr einmal im Jahr der Hohepriester da rein und hat sein Ding getan. Das ist eine Sache, wo ich Angst habe. So meine größte Angst, im Geist anzufangen und Fleisch zu verenden. Diese eine Frage, die man einmal hört und die einem dann begleitet, halt so ein, würde es deine Gemeinde auffallen oder würde es auffallen, wenn der Heilige Geist auf einmal weg ist? Was macht er nächsten Sonntag? Sitzt er dann wieder hier? Ne? Und geht das so weiter? Da habe ich Angst vor. Ne? Weil da ist eine Routine drinne und die kann man auch ohne Heiligen Geist weiterführen. Ne? Und ich kenne einige Gemeinden, wo das so läuft. Ne? Und das ist halt eine Sache, wo ich dann aufpassen muss auf mein Herz und weniger richten sollte und lieber sagen sollte zu Gott so, Herr, bitte Nimm den Geist nicht von mir. Sei mir Sünde gnädig. So ein religiöses Getue ist schnell. Ja. Der Tempel wurde im Endeffekt von Gott eingerissen. In dem Moment, wo der Vorhang reißt und Gott damit ein Statement gibt und sagt, ich wohne nicht mehr hier, ich bin ausgezogen. Jesus stirbt und 3 Tage später erwacht er von neuen Sohn, und das ist ein neuer Tempel da, nämlich wir. Der Leib Christi. Jetzt wohnt er in uns. Wir brauchen keine Priester mehr und keine dies sind Gottesdienste und Allerheiligste und Opfer oder sonst irgendwas, um einen Gottesdienst zu feiern. Ja. Das Einzige, was wir jetzt brauchen, ist die Beziehung mit Gott. So, und der Kampf, Gott im Alltag zu haben, reden und wirken zu lassen. Weil dieses Konzept von diesem alten Gottesdienst funktioniert mit Gott nicht mehr, mit Jesus. Mit diesem neuen Bund, den er mit uns Menschen gemacht hat. Dieses Rituelle. Allein weil du zum Gottesdienst gehst oder betest oder Geld gibst oder Dienst oder sonst irgendwas tust, Bibel liest und Lobpreislieder singst und was auch immer, dich Christ nennst in der Öffentlichkeit und ein Kreuz trägst. Das sind alles rituelle Sachen, die gehören dazu. Aber das ist nicht mehr der Gottesdienst für Gott. Das sind Sachen, die wir als Menschen brauchen, um Ordnung und Sicherheit zu finden. Aber der wahre Gottesdienst, sagt Paulus, bei mir ist jede Sekunde meines Lebens ist ein Gottesdienst. Und ich gestalte meinen Gottesdienst, Gott zu ehren. Ich bin selber ein Rauchopfer, das besprengt wird auf dieses wunderbare Opfer von Jesu. Ein Wohlgeruch für Gott. Ja. Und ich muss aufpassen, wie ich meinen Gottesdienst gestalte, denn nicht nur der Antichrist wird in den letzten 7 Jahren einen Götzen in den Tempel stellen, sondern ich tue das die ganze Zeit. Ja. Und gebe mich Dingen hin. Und da ist es noch mehr Not dran, weil Gott kennt mein Herz. Er guckt zu seinem Volk im Alten Testament und sagt so, ich rufe euch, ich sehne mich nach euch, aber ihr seid wie eine Hure. Ihr sucht mich nicht und ihr bleibt nicht in meinem Tempel und freut euch nicht, sondern kaum geht ihr raus, dann geht ihr zu den anderen Götzen, um euch da die Beine breit zu machen. Und ich meine, dieses gleiche Herz und diese Gesinnung ist zum Teil auch noch an uns. Das alte Fleisch. Und das kriegen wir nicht weg. Das wird uns begleiten. Und so stellen wir unsere Götzen immer wieder in unserem Gottesdienst, der eigentlich heilig sein sollte und Jesus Namen tragen sollte und sein Blut. Aber Gott weiß das ja. Deswegen kam Christus. Und wir können dankbar sein. Weil Christus ist es, der, wenn wir ihn lassen, in unser Leben spricht und aufräumt. Uns das wahre Übel zeigt von dem, wo wir uns oft hingeben. Oder was wir zur Gewohnheit gemacht haben. Lass Gott wirken und aufräumen. Denn wenn er putzt, dann sind doch die Ecken sauber und das will ich. Das ist eigentlich das Einzige, wo ich sagen kann, das ist Demut, wenn man Gott machen lässt. Das ist das Einzige, wo ich sagen kann, das ist Selbstverleugnung. Weil ich will diese Götzen in meinem Alltag haben. Denn ich bin eine Seele, die sich wünscht nach Trost, die sich wünscht nach Zweisamkeit, die sich sehnt danach, nach Befriedigung. Und das ist so schwer, irgendwie als Mensch zu lernen, dass ich all diese Befriedigung finden kann, weil die Not ist da und die Not wird nicht ausradiert, die bleibt. Aber Christus ist es, der diese Not füllen möchte. Und dann tut es mir und mein Umfeld auch gut. Aber der Weg ist viel leichter, sich zu nehmen, was man sieht, wie ein Kind, das nicht warten kann. Christus ist erwachsen und er kann warten. Ja. Es ist jetzt Yom Kippur, der Versöhnungstag, den die Juden feiern. Ja. Der Tag, an dem wir auch versöhnt werden. Was auch krass ist, in der ganzen Dunkelheit und so, stehen auf einmal einige, in Johannes steht das, einige Heilige, Tote auf. kommen aus den Gräbern, latschen rum, König David und so weiter, ne, und fangen an, halt da was auch immer zu machen. So. So, ich weiß auch nicht, ob die aussahen wie Zombies so oder keine Ahnung, ne, oder wieder komplett hergestellt. So, ist eine Sache, die ich nicht verstehe. Warum überhaupt? Aber ist so. Ne. Vielleicht werden sie dann mitentrückt, ich habe keine Ahnung. So, also ein ziemliches Highlight, so, ne, was hier passiert. So, und natürlich sind die Menschen, die da bei Christus sind in der Nähe, gucken ihn an, sehen, wie er sein letztes Wort spricht, wie er dann stirbt und wie das auf einmal alles passiert. So, und ich meine, das hat natürlich eine Wirkung. Ne? Vers 47. Als aber der Hauptmann sah, was geschah, da pries er Gott und sprach, wahrlich, dieser Mensch war gerecht. Noch ein Bekehrter. Jemand, der Christus annimmt als der, der er ist und Gott preist. Ne? Der, der gerade noch gesagt hat, kreuzige ihn und ihn ausgelacht hat, fässt sich auf einmal an die Brust und sagt, das war der Messias. Und die ganzen Scharen, die herbeigekommen waren zu diesem Schauspiel, als sie sahen, was geschah, da schlugen sie sich an ihre Brust und kehrten zurück. Auch das Volk. Ne? Ich frage mich, wie doof jetzt gerade die Leute reingucken, die hier um Jesus seinen Schlipper da gewürfelt haben. Ne? Warum die überhaupt das wollen, weiß ich nicht, aber ist egal. Ne? So ein Geschäftsmänner halt. Aber es war ein Schauspiel. Ne? Und doch das ist ein Punkt, den ich verstehe. Ne? Denn ich bin nicht anders. Ne? Allein wenn ich sehe, was ich für Filmgenres mag, ne? Wo ich mich dran ergötze und was mich unterhält und was immer bildlicher und echter sein muss, weil es mich sonst langweilt. Ne? Wenn ich Filme aus den 80ern sehe, dann so, ne? Weil diese Perversion halt wächst, sich zu erfreuen an dem Bösen. Und das ist es. Ich gucke trotzdem weiter die Filme, aber es ist trotzdem pervers irgendwie, wenn man drüber nachdenkt. Ne? Dass man sich das gerne anguckt. Zum Spaß. Und so war das damals auch. Damals gab es keinen Film, damals gab es live. Ne? Im Mittelalter war es nichts anderes. Die Leute kamen dann in Scharen und haben geguckt. Auch im Römischen Reich dann mit den Arenen und so weiter. Wir Menschen sind Schweine. Vielleicht können wir uns schön anziehen und die Haare schön schneiden. Vielleicht können wir noch vorher duschen gehen und gut riechen. Ne? Einen schönen Namen haben und ein tolles, aber wir sind trotzdem und bleiben Schweine. Wir haben alle das gleiche Herz. Paulus hat gesagt, wir sind zum allem fähig. Da ist nichts, wozu du nicht fähig bist. Und wenn du das denkst, dann bete dafür, dass du nicht fällst. Ja. Und wir können dankbar sein, wenn du einen guten Lauf hast als Mensch. Und kannst du dankbar sein, denn das ist Gnade. Und wenn du nie Hunger leiden musstest und nie Kälte oder eine bettlose Nacht, dann ist das Gnade. Und mehr nicht. Das ist nicht, weil du so toll bist. Ja. Sie schlugen sich an die Brust, das heißt, auf einmal haben sie sich geschämt und wieder gefühlt. Als ob diese Blindheit auf einmal weg war, wie nach dem Dritten Reich. Ja, wo die Menschen sich auch an den Brust geschlagen haben und gedacht haben, was haben wir da getan? Das war wie ein Rausch. Wo kam das her? Ja, und so standen da auch die Menschen vor Christus. Aber es ist noch viel mehr passiert als das. Ja, da war auch Maria, Magdalena und die Maria, die Mutter von Josef und, Namen vergessen. Ne? So, das war die Mutter, die kam zu Christus und gesagt hat, ich wünsche mir, dass meine Söhne, einer zur Linken, einer zur Rechten sitzt. Aber auch die stand von Ferne und sah auf einmal drei Kreuze. Die hat bestimmt gedacht, Gott sei Dank hat Jesus das Gebet nicht erhört. Ne? Aber da war auch Maria und Johannes, der einzige Apostel, der noch Arsch hatte, da zu stehen. Und die Frauen natürlich, alles Powerfrauen, die Frauen stehen natürlich alle da. Ne? Und trauern laut und sagen nicht wie Petrus, na kenne ich nicht, sondern rufen sogar laut in die Menge, während das Kreuz trägt. Das ist Glaube. Und wenn du in die Gemeinde mal guckst, die stärksten Gläubigen, die ich kenne, sind Frauen. Ne? Wir Männer, wir denken viel zu viel. Ich weiß nicht, ob es daran liegt. Oder haben zu dicke Eier, ne? Wie so ein Truthahn, wie so ein Hahn, der sich aufbläht und irgendwie was sein muss, was er nicht ist. So ein, aber ne, so ein Frauen hat Gott demütig gemacht in manchen Bereichen. In manchen Bereichen. So ein, und das sind auch eins der stolzesten Wesen, die ich kenne. So ein, ne, aber in Sachen Glauben in Gott ist das so eine sehr natürliche Agape da. Ja, die wir Männer halt hart erlernen müssen oft. Ich rede ja nicht von jedem Mann, ihr seid alle klasse. So. Aber da ist doch Jesus, der jetzt nochmal das letzte Weltliche klärt, wenn du es so willst. Sein Testament oder was auch immer, so was ein Mensch halt so tun muss, er sorgt dafür, dass seine Mutter nicht verarmt. Weil Josef ist anscheinend tot, von dem hört man gar nicht mehr. Ne? So ein, und so kümmert er sich aber auch um Johannes und gibt auch ein Statement über sein menschliches Ich. Ja, und er sagt so, hey, Josef, deine Mutter, Maria, dein Sohn. Ja, ich habe mit dir physisch jetzt nichts mehr zu tun, Maria. Du hast deine Pflicht und deine Aufgabe getan. In der Form werden wir nicht mehr verbunden sein. Ja, so, und trotzdem sorgt Johannes für sie weiter und er scheint auch noch recht jung zu sein. Also ist er auch gut in Ruhe gekommen. Zum Schluss. Es standen aber auch alle, die ihn kannten, weit entfernt, auch die Frauen, die ihm von Galiläa her nachgefolgt waren, und sie sahen dies. Und siehe, ein Mann namens Josef aus Arimathea, was auch immer, eine Stadt der Juden, der ein Ratsherr war, ein guter und gerechter Mann, der ihrem Rat und Tun nicht zugestimmt hatte, der auch selbst auf das Reich Gottes wartete. Dieser ging zu Pilatus und bat um den Leib Jesu. Josef, Mann von hohem Rat, und das waren ausgewählte Männer. Ne? So ein, und auch er steht, in irgendeinem Evangelium hat es nicht dazu geschrieben, jetzt so ein, könnt ihr selber nachlesen nochmal, steht ja alles hier, an welchen Stellen du das findest. So ein, aber er hat halt gesagt, so ein, er hat nicht zugestimmt beim hohen Rat. Aber er war auch ein bisschen ängstlich und hat gar nichts gesagt. Also keine Position bezogen für andere. Aber er wartete auf Jesus und er glaubte Jesus. So, er wollte nicht, dass er umgebracht wird. So, und du kannst doch lesen, dass er und Nikodemus, danke, mit dem Jesus schon mal ein tiefes Gespräch hatte, nachts, heimlich. Ne? Ja, wie kann ich von neuem geboren werden? Muss ich meine Mutter wieder rein? So, ne? War auch ein sehr wichtiger Mann. So, ne? Und so kommen die zwei, er, Nikodemus bringt hier Zeug mit, Weihrauch, nee, hier Salbe, ach, ihr wisst schon. Ne? So, und Josef, so ein, besorgt halt den Ort, das Grab, ne? Und den Leichnam. So, und die Juden wissen ja nicht, dass die zu Jesus stehen. Ne? Von daher denken sie ja, wir gehören zusammen, wir haben die gleiche Vision. So, ne? Ein guter und gerechter Mann, bla bla bla. Dankeschön. Und er nahm ihn herab, wickelte ihn in Leinwand, legte ihn in ein in Felsen gehauenes Grab, worin noch niemand gelegen hatte, und es war Rüsttag. Und der Sabbat brach an. Es folgten aber auch die Frauen nach, natürlich, die mit ihm aus Galiläa gekommen waren und sahen sich das Grab an und wie sein Leib hineingelegt wurde. Dann kehrten sie zurück und bereiteten wohlriechende Gewürze und Salben. Am Sabbat aber ruhten sie nach dem Gesetz. Ja. Ja. Jesus wurde schon gesalbt. Ja, mit dem Salböl der Prostituierten. Und mit den Tränen der Prostituierten. Der tagelang stunken nach diesem Zeug, nach diesem Öl. Vielleicht auch jetzt noch. So ein, ich weiß nicht, wie oft Jesus sich gewaschen hat. So ein, aber sie kommen und sie geben Jesus die Ehre und das ist mutig. Und das ist diese Hingabe, die wir brauchen. Das ist die Hingabe und die Liebe, die ich suche, jeden Tag irgendwie für meinen Jesus, zu kommen und da zu bringen und laut zu sein und zu wirken für ihn in seinem Namen, auch wenn er noch so verhasst ist in meinem Umfeld. Ja. Dann möchte ich heute schließen. möchte schließen mit einem kleinen Psalm, Psalm 22, der mich heute Morgen nochmal echt bewegt hat, so weil dieser Psalm ist prophetisch geschrieben. Und hier in den Evangelien kannst du halt nur sehen, von außen sehen, Jesus seine Kreuzigung und seinen Leidensweg. So, aber Jesus hat ja auch eine Seele. Ja. So, und die Seele ist es, die halt überhaupt Gott sucht und Hilfe braucht und Trost braucht und Liebe und, ne, die Seele ist, die Angst hat. So, und in Psalm 22 kannst du sehen, was Jesus dachte. Während er stillschweigend angeklagt wird und verurteilt wird und ausgelacht wird, bespuckt wird und immer mehr die Gottesferne spürt, weil die Sünde naht, die auf ihn dann kommt. So, und das finde ich halt auch ein Geschenk, dass wir sowas haben. Ja. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum bleibst du fern von meiner Rettung, von den Worten meiner Klage? Mein Gott, ich rufe bei Tag und du antwortest nicht. Und auch bei Nacht und ich habe keine Ruhe. Aber du bist heilig, der du wohnst unter den Lobgesängen Israels. Auf dich haben unsere Väter vertraut. Ja, sie vertrauten und du hast sie errettet. Zu dir riefen sie und haben Rettung gefunden. Auf dich vertrauten sie und wurden nicht zustanden. Ich aber bin wie ein Wurm. Nee, ich bin ein Wurm und kein Mensch. Ich bin Spott der Leute und verachtet von dem Volk. Alle, die mich sehen, die spotten über mich. Sie reißen den Mund auf und schütteln den Kopf. Er soll doch auf den Herrn vertrauen. Der soll ihn befreien. Der soll ihn retten. Er hat ja Lust an ihm. Ja, du hast mich aus dem Leib meiner Mutter gezogen und du warst meine Zuversicht schon von meiner Mutterbrust. Auf dich bin ich geworfen vom Mutterschoß an. Vom Leib meiner Mutter her bist du mein Gott. Sei nicht fern von mir, denn Drangsal ist nahe und kein Helfer ist da. Es umringen mich große Stiere, mächtige Stiere von Baschan umzingeln mich. Und sie sperren ihr Maul gegen mich auf, wie ein reißender Löwe und brüllender Löwe. Ich aber bin ausgeschüttet wie Wasser und all meine Beine sind ausgerenkt. Mein Herz ist geworden wie Wachs, zerschmolzen in meinem Inneren. Meine Kraft, die ist vertrocknet wie eine Scherbe. Meine Zunge, die klebt an meinem Gaumen. Ja, und du legst mich in Staub des Todes. Denn Hunde umringen mich, eine Rotte von üblen Tätern umgibt mich. Sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben oder durchbohrt. Ich kann alle meine Gebeine zählen. Sie schauen her und sehen mich schadenfroh an. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los über mein Gewand. Du aber, o Herr, sei nicht fern. O meine Stärke, eile mir zu Hilfe. Errette meine Seele von dem Schwert, meine Einsame von der Gewalt der Hunde. Errette mich aus dem Rachen des Löwen. Ja, du hast mich erhört und gerettet von den Hörnern des Büffeln, das ist jetzt nach der Auferstehung. So will ich meinen Brüdern deinen Namen verkündigen. Inmitten der Gemeinde will ich dich loben. Die ihr den Herrn fürchtet, lobt ihn. Ihr alle vom Samen Jakobs ehrt ihn und scheue dich vor ihm, du ganze Same Israels. Denn er hat nicht verachtet noch verabscheut das Elend des Armen und hat sein Angesicht nicht vor ihm verborgen. Und als er zu ihm schrie, da hört er ihn. Von dir soll mein Loblied handeln in der großen Gemeinde. Und ich will mein Gelübde erfüllen vor denen, die ihn fürchten. Die Elenden, die sollen essen und satt werden, das Brot des Lebens. Die den Herrn suchen, die werden ihn loben. Euer Herz soll ewiglich leben. Daran werden gedenken und zum Herrn umkehren alle Enden der Erde. Und vor dir werden anbeten alle Geschlechter der Heiden. Denn das Königreich, das gehört dem Herrn. Und er ist Herrscher über die Nationen. Jetzt kommt das Gericht. Es werden essen und anbeten alle Großen der Erde. Und vor ihm werden ihre Knie beugen alle, die in dem Staub hinabfahren. Und wer seine Seele nicht lebendig erhalten kann. Ein Same wird ihm dienen, wird dem Herrn als Geschlecht zugezählt werden. Sie werden kommen und seine Gerechtigkeit verkünden dem Volk, das geboren wird, das er es verbracht hat. Das sind wir. Ja, und ich danke dir, dass du 600 Jahre vorher schon so diese Gedanken gedacht hast und ja, du bereit warst, den Weg zu gehen. Einzigst und allein, weil es keine andere Möglichkeit gibt. Ja, weil du weißt, wie rebellisch wir sind und ja, wie hartherzig dir gegenüber oft. Ja, es tut mir leid, dass wir uns oft so einen Taschengott wünschen, den wir rausholen, wenn wir ihn brauchen. Würde einstecken und vergessen, wenn es uns gut geht. Ja, ich danke, dass du treu bist, auch wenn wir untreu sind. Dass du treu bleibst. Vater, dass dein Herz für uns schlägt und wir Wert haben. Ich danke dir für diesen neuen Bund, Jesus, der so fest und so sicher ist. Ja, dass du das Allerheiligste in uns gelegt hast, ins Herz, und dort wohnst. Und dass wir jeden Tag und jede Minute Zugang haben. Ja, ich bitte dich, dass du redest. Dass du Kraft gibst für den Glauben. Also, dass der Lobpreis lauter wird und auch der Dank. Denn du bist ein großer Gott und dir soll die Ehre gehören. Amen.